Gelobt sei der Herr, ich freue mich heute Abend mit euch wieder Gottesdienst feiern zu können, auch wenn ein bisschen anders als gewohnt, ohne Musik, aber ich freue mich dennoch, dass wir im Gebet uns feiern konnten, etwas mehr heute Abend, dass wir den Herrn loben konnten mit unseren Herzen und Fürbitte bringen konnten für einander. Wie ihr wisst, wir sind in dieser Predigtreihe, kommen langsam zum Ende und es geht um das Evangelium Jesu Christi und dem anderen Evangelium. Wir möchten schauen und wir haben bis jetzt geschaut, was das Evangelium Jesu Christi sagt, was es wirklich bedeutet und wir haben dieses Evangelium dem anderen Evangelium gegenübergestellt, sprich einer modernen Version, einer verwaschenen Version, einer verzerrten Version, die durch einige Bewegungen, die das vor allem in den sozialen Medien sehr, sehr gut vermarkten, nahebringen und vor allem durch die Musik versucht zu infiltrieren. Unsere Attacke ist nicht gegen einen Musikstil, sondern gegen das, was diverse Gruppierungen durch ihre Musik versuchen einzufiltrieren. Und nächstes Mal, also wahrscheinlich in 2 Wochen, das wird das letzte Mal sein, werden wir genau darüber reden, wie dieses falsche Evangelium diesen Weg in die junge Generation und in die Gemeinden schafft, eben halt durch die musikalische Schiene. Wir werden auch schauen, wieso das gefährlich ist und warum wir achtsam sein müssen, was den Konsum von Musik anbelangt und dass wir die Augen und die Ohren weit aufmachen müssen. Aber über das Evangelium Jesu Christi haben wir uns angeschaut, wenn ihr euch noch erinnert, beziehungsweise wie auch Theo gesagt habt, im Archiv könnt ihr es gerne nachschauen, nachanhören. Wir haben geschaut, dass das Evangelium Jesu Christi beginnt mit Gottes Heiligkeit und der menschlichen Verdorbenheit. Dass Gott heilig, vollkommen ist, perfekt ist und wir gegen ihn gesündigt haben und unser Verhalten den Zorn Gottes auf uns bringt. Und dass wir schuldig sind und durch unsere Kraft niemand zu ihm kommen kann. Auch nicht Religiosität, auch nicht gute Taten, auch nicht die Anstrengung, das Ganze wieder gut zu machen, sondern wir brauchen Gottes Gnade. Und das war der nächste Teil. Wir brauchen Gottes Gnade und müssen die Gottes Gnade im Glauben annehmen. Gnade und Glaube, das war das, was Emmanuel gepredigt hat. Die Tatsache, dass Gottes Gnade uns unverdient die Lösung unseres Problems bringt, indem er Jesus Christus schickt, damit er in ihm einerseits unsere Sünden sozusagen sühnt. Das heißt, er bezahlt sie vor Gott, weil wir sie selber mit dem ewigen Tod bezahlen hätten müssen. Aber gleichzeitig er uns in Jesus Christus die Chance gibt, neu zu beginnen. Lasst euch nicht ablenken, es sind die Luftkuppeln oben, die im Wind rauschen und zieren. Sie werden aber nicht runterfallen, also keine Angst. Und heute schauen wir uns an, was eigentlich ein wichtiger Bestandteil, der letzte Bestandteil des Evangeliums Jesu Christi ist, und zwar das Leben im Geist. Es reicht nicht zu wissen, wer Gott ist und dass wir Sünder sind. Es reicht auch nicht zu glauben und Buße zu tun, indem man zu Jesus Christus kommt und ihn annimmt. Es reicht nicht, eine Entscheidung für Jesus getroffen zu haben, ein Sündergebet gemacht zu haben. Es reicht auch nicht einmal im Taufwasser, so wie wir letzten Sonntag gesehen haben, Ja zu Jesus zu sagen und zu bekennen, dass man ein Leben lang ihm als Herrn und Heiland dienen möchte. Es reicht nicht, sondern das Leben im Geist ist das, was einen Christen ausmacht. Und das Leben im Geist ist nun das, was uns bis in die Ewigkeit führen kann und den Sieg sozusagen gewährleisten kann. Und die Sicherheit, dass wir eines Tages bei ihm sind. Nun, das Kapitel, das hier ein Schlüsselkapitel ist, ist Römerbrief Kapitel 8. Und in Römerbrief Kapitel 8 kommt der Heilige Geist 19 Mal vor. 19 Mal spricht hier Paulus den Heiligen Geist an und stellt ihn parallel mit dem siegreichen Leben. Fragst du dich vielleicht, warum du nicht siegreich bist, obwohl du Jesus liebst? Vielleicht fragst du dich, warum du nicht wachsen kannst, obwohl du dich eigentlich zu Jesus bekennst und eigentlich ihn wirklich liebst? Vielleicht fragst du dich, warum du keine Sicherheit im Glaubensleben hast und warum du dich wirklich ehrlich anstrengst und ehrlich kämpfst, die Sünde zu besiegen und du es nicht schaffst. Vielleicht möchte dir heute Gott Antworten darauf geben und dir helfen zu verstehen, was dieses neue Leben im Geist bedeutet. Dieses neue Leben im Geist. Und Wir werden die Verse durchgehen und der Ruben wird mir helfen, indem er sie projiziert. Wir werden sie anschauen. Du kannst sie projiziert lassen, bis wir auf die nächsten Verse gehen. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Vers und schauen uns hier ein paar heute an. Ich habe extra am Anfang nicht wirklich einen Text vorgelesen, weil wir werden es gemeinsam lesen. Und hier beginnt der erste Vers in Römer Kapitel 8 folgendermaßen. Ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß des Fleisches wandeln, sondern gemäß des Geistes. Das sagt der erste Vers. Es gibt keine Verdammnis nun für die, die wirklich Jesus angenommen haben, die zu ihm gefunden haben und die nun in Christus Jesus sind. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn du in Jesus Christus bist, in diesem Zustand bist, dann gibt es keine Verdammnis mehr. Einerseits kann dich das eigene Gewissen nicht mehr anklagen und du dich schuldig fühlst und unsicher fühlst. Andererseits kann dich der Teufel nicht mehr anklagen und verdammen. Und Gott selber verdammt dich nicht mehr, sondern du hast diese Sicherheit, dass du ihm gehörst. Aber wer hat das? Diejenigen, die in Christus sind. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. In Christus zu sein, dieser Zustand bedeutet, dass man zu Jesus gekommen ist, an Jesus geglaubt hat, mit ihm gekreuzigt wurde, mit ihm gestorben ist und auferstanden ist. Sprich, Menschen, die im Glauben die Wiedergeburt erlebt haben, die ihr Leben Jesus zu Füßen gelegt haben, die das alte Leben gekreuzigt haben, die nun durch den Heiligen Geist ein neues Leben begonnen haben, in diesem Zustand gibt es keine Verdammnis. Und Paulus beginnt jetzt und erklärt jetzt, was das eigentlich bedeutet, was das eigentlich jetzt ausmacht. Und das Leben im Geist ist folgendes. Das Leben im Geist ist ein neues Leben. Die, die in Jesus Christus sind, die, die Jesus angenommen haben, sie leben ein neues Leben. Und ich bitte dich, die Verse 1 bis 4 einzublenden. Römer Kapitel 8, Vers 2, 2 bis 4. Das kannst du einblenden jetzt. Vielleicht alle auf einmal. Wir möchten es gemeinsam lesen. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Fokussieren wir uns jetzt mal auf Vers 2. In Vers 2 spricht hier Paulus über ein Gesetz des Geistes und über ein Gesetz der Sünde und des Todes. Was bedeuten diese zwei Dinge? Wenn jemand zu Jesus Christus kommt, dann bekommt er ein komplett neues Leben. Die Bibel sagt uns, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Alles Alte ist weg, sieh, alles ist neu geworden. Wir leben von Natur aus unter dieser Gesetzmäßigkeit, ja, so wie ein Naturgesetz, kann man sagen, der Sünde und des Todes. Was besagt dieses Gesetz der Sünde und des Todes? Es besagt, dass all diejenigen, die das Gesetz nicht einhalten, all diejenigen, die nicht Gottes Gebote halten, sie sündigen gegen Gott. Und einmal gesündigt, ist der Tod das, was wir verdienen und das, was über uns kommt. Als Adam und Eva nicht gehorsam waren, weil Sünde bedeutet ja, beim Ziel vorbeizuschießen, ja, nicht auf Gottes Prinzipien und Wegen zu bleiben. Als sie gesündigt haben, dann starben sie. Erstens, ihre Beziehung zu Gott erlischte und sie waren getrennt von Gott. Und zweitens, es kam auch biologisch der Tod ins Spiel. Krankheit, Alterungsprozess und der biologische Tod. Das ist das Gesetz. So wie es Naturgesetze gibt, dass wenn du einen Stein hinaufwirfst, die Erdanziehungskraft ihn runterzieht. So wie es andere Gesetze gibt, dass wenn du Wasser unter 0 Grad kühlst, dass es zu Eis wird, über 100 Grad verdampft es. Natürlich sprechen wir auch über den Druck, den wir hier haben. Nicht der Luftdruck auf dem Mount Everest wird das Wasser schon früher zum Kochen bringen. Ja, aber es gibt Gesetzmäßigkeiten, die sind so und die funktionieren so. Und das verwundert auch sehr, sehr viele atheistische Wissenschaftler, zu sehen, dass da wirklich solche mathematischen Gesetzmäßigkeiten sind, dass da ein intelligenter Designer dahinter stecken muss. Das kann nicht einfach nur dahin gewürfelt sein. Weil Chaos produziert keine Gesetzmäßigkeiten. Aber genauso gibt es auch dieses spirituelle Gesetz. Wer sündigt, der stirbt, sagt die Bibel. Und nun, unter diesem Gesetz können wir so viel wir wollen nach oben fliegen, wenn wir springen. Die Anziehungskraft zieht uns zurück. Und wenn wir das Gesetz nicht einhalten, wenn wir die Gebote nicht einhalten und sündigen, dann sterben wir. Aber aus diesem Spiel, Sünde, Gutes, also Gesetze einhalten, leben, sündigen, sterben, aus diesem Gesetz holt uns Gott raus und bringt uns in ein neues Gesetz. Das ist wie wenn dich Gott nimmt von der Erde, du kommst von der Erde weg und du bist auf einmal im Mond. Am Mond sind die Kräfte total anders, sind die Gesetzmäßigkeiten anders. Und Gott nimmt dich und bringt dich jetzt in einen neuen Zustand. In einen neuen Zustand, und der Christ lebt nicht mehr unter der Prämisse, streng dich an, Mann, und tu Gutes, dann bekommst du nichts auf den Kopf geschlagen von Gott. Und wenn du Mist baust, dann gibt dir Gott einen über den Kopf. Der Christ kommt raus aus diesem Gesetz und kommt unter ein neues Gesetz. Und zwar das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Und dieses Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus besagt, dass der Heilige Geist mit sich die Lebenskraft bringt. Er bringt die Lebenskraft in uns, die uns instande bringt, heilig zu leben. Ohne diese Eigenleistung, dass wir einen Kodex einhalten müssen. Ja? Wir sind kraftlos selber, wir können selber nichts tun. Und der Christ lebt nicht mehr unter dem Gesetz, streng dich an, um einen externen Kodex einzuhalten, damit du Leben erlangst, sondern der Christ lebt unter einem neuen Gesetz, wo diese Kraft vom Heiligen Geist in uns kommt. Das ist der Geist, der in uns Leben bringt und uns die Kraft bringt, dieses Gesetz einzuhalten. Und das ist ein komplett neues Leben, das der Heilige Geist in uns bringen möchte. Ich weiß nicht, welcher Staat es auch immer tun möge. Es kann auch in der Verfassung ein Gesetz erlassen werden, das dem Weinstock den Befehl gibt, er muss gute Früchte, er muss Weintrauben produzieren. Ich weiß nicht, wie groß der Staat ist, ich weiß nicht, wie grundlegend das Gesetz wird, aber ich werde sagen, ein Weinstock wird nicht Weintrauben produzieren, weil irgendwo in der Verfassung steht, der Weinstock muss laut Paragraph 1 Absatz 5 süße Weintrauben produzieren. Vergiss es! Was bringt den Weinstock dazu, dass er Weintrauben produziert? Es ist die Lebenskraft in ihm. Diese Kraft, die entspringt, diese Kraft, die hinaussprießt, diese Kraft, die ihn dazu bringt, Weintrauben zu produzieren. Das ist auch beim Christen. Zu glauben, dass Christsein bedeutet, dass du jetzt mal die Bibel nimmst und die 10 Gebote hernimmst und sagst, okay, ab heute strenge ich mich an, die 10 Gebote einzuhalten. Ich werde die Taufe annehmen, ein paar andere Gebote oder was auch immer für Gebote, weil ich glaube nicht, dass hier das Gesetz Mose gemeint ist. Und dann werde ich Frucht produzieren, der wird sich täuschen. Weil das, was dich dazu bringt, ein heiliges Leben zu bringen, ja, ein neues Leben zu bringen, das macht der Heilige Geist in dir. Der Christ lebt nicht ein Leben, in dem er sich ein bisschen mehr anstrengt. Der Christ lebt ein neues Leben. Ein neues Leben unter einem neuen Gesetz. Ein neues Leben in einer total neuen Prämisse, wo er nicht mehr sich selber anstrengt, gut zu sein, sondern wo er sich Jesus hingegeben hat, mit Jesus gestorben ist, gegenüber dem alten Leben, und nun der Heilige Geist in ihm wohnt und diese Frucht produziert. Durch die Wiedergeburt, sagt uns Vers 3, hat uns Jesus rausgebracht. Vers 3 sagt, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das Gesetz, die Gebote Jesu, die guten Vorsätze, die wir haben, das Richtige zu tun, sie sind gut, aber unsere Natur ist unfähig, es zu machen. Ich gebe euch ein zweites Beispiel neben diesen Weinreben. Wenn du einen toten Mensch vor dir liegen hast, ja, und du sagst ihm, Mensch, steh auf, geh arbeiten, steh auf, iss was, ich befehle es dir, oder der Staat, was auch immer, befiehlt es dir. Dieses Gesetzbuch sagt dir in der Autorität des Staates, steh auf und tu das. Ich sage dir was, es wird sich nichts tun. Es wird sich nichts tun. Weil das Gesetz hat keine Kraft. Warum? Auch wenn es gute Anweisungen sind. Weil er tot ist. Es muss Lebenskraft dort in ihm sein. Lebenskraft sein, dass er lebendig ist, in ihm Leben ist, dass er aufsteht und das Richtige dann tut. Und Jesus hat genau das gemacht. Wir waren tot in unseren Sünden. Tot in deinen Sünden heißt nicht, dass du dich nicht genug anstrengst. Tot in den Sünden heißt, unfähig zu sein, etwas anderes als Sünde zu tun. Und Jesus kam und hat nicht nur die Sünden vergeben, sondern er ist gekommen und hat nun diese Kraft des Todes, die die Sünde über uns gebracht hat, die uns spirituell tot macht und uns unfähig macht, ein heiliges Leben zu führen, hat er auf sich genommen, hat er besiegt am Kreuz und nun schickt er uns den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Derselbe Heilige Geist, der Jesus im Leib von Maria auf die Welt hat bringen lassen, also Mensch hat werden lassen. Derselbe Heilige Geist, der in ihm war, um ein heiliges Leben zu führen. Derselbe Heilige Geist, der in ihm war, wo er Wunder und Zeichen gemacht hat. Derselbe Heilige Geist, der in ihm war, als er gelehrt hat, als er Dämonen ausgetrieben hat. Derselbe Heilige Geist, der ihn von den Toten hat auferstehen lassen. Denselben Heiligen Geist schickt nun Gott im Leben des Menschen, der sich Jesus Christus hingibt, an ihn glaubt und zu ihm kommt und wiedergeboren wird. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass diese Kraft nun zu dir kommt und dich befähigt, auch die Sünde zu besiegen. Dich befähigt, die Dinge, wo du dich selber angestrengt hast, jahrelang, jahrzehntelang rauszukommen, dass diese Kraft kommt und dich rausholt. Dass du in der Kraft Gottes nun siegreich sein kannst und mit ihm es tun kannst und wirken kannst. Ich könnte dieses Bild jetzt verwenden, du selber kannst nicht fliegen. Wir sind unfähig, selber zu fliegen. Wenn du aber in ein Flugzeug einsteigst und auch dich entscheidest, dort zu bleiben, ja, wird dieses Flugzeug abheben und die meisten Menschen, die im Flugzeug unterwegs sind, sagen nicht, weißt du was, das Flugzeug hat mich dorthin befördert. Sie sagen, ich bin nach Amerika geflogen. Sie sind geflogen, aber eigentlich ist das Flugzeug um ihnen herum geflogen. Sie wurden getragen vom fliegenden Flugzeug. Und so ist auch das Leben als Christ. Wir sind nicht fähig zu fliegen. Aber wenn wir in Christus sind, ist das die Kraft, mit der wir fliegen und Dinge tun können, die wir selber nicht tun können. Wenn wir raushüpfen, dann schaut es schlecht für uns aus. Weil dann auf eigener Faust, eigener Kraft geht es ziemlich schnell bergab. Ziemlich schnell runter. Und ich glaube, nur eine Person hat einen freien Fall aus einer Höhe von 4 Kilometer überlebt in den 70er Jahren. Ansonsten schaut es nicht so gut aus, statistisch gesehen, mit Menschen, die selber fliegen wollten, ohne Flugzeug und ohne Fallschirm. Aber das ist das Gesetz, das Jesus tut. Das sprich, sich zu heiligen und ein heiliges Leben zu führen, bedeutet nicht, dass wir einen externen Gesetzescode einhalten wollen, sondern bedeutet, dass wir in uns den Heiligen Geist wirken lassen, der die Frucht hervorruft. Ich will dich fragen, hast du das neue Leben in Jesus kennengelernt? Hast du erlebt diese Erneuerungskraft, dass du dein Leben in Gottes Hände gibst, dass der Heilige Geist kommt, dass der Heilige Geist dich erneuert, dass der Heilige Geist dich befähigt, Dinge zu tun, die du bis jetzt nicht besiegen konntest, dass du siehst, oh, in der Kraft des Heiligen Geistes kann ich Sieger sein, oder bist du noch immer dort, wo du sagst, ich streng mich selber an, es besser zu tun. Ich bin heute auf die Nase gefallen, aber morgen werde ich mich zusammenreißen, es besser zu tun. Und morgen kletterst du auf den Baum und springst wieder runter, mit der Hoffnung, dass du fliegen lernst. Und ich hau's auf die Nase. Morgen kletterst du wieder auf den Baum oder beim Spielplatz auf die Rutsche und sagst, ich werde morgen fliegen. Absurdes Bild, oder? Ich meine, wenn du mich sehen würdest, dass ich am Spielplatz jeden Tag um 8 Uhr in der Früh hinaufklettere auf die Rutsche und runterspringe, mit den Händen flattere und mich haut's drauf, ich glaube, nach 3 Tagen spätestens rufst du die netten Männer, die mich in eine weiche, weiße Zelle hineinbringen werden, weil das nicht normal ist. Ja? Aber das tun wir spirituell sehr oft. Ich habe es nicht geschafft, heute abzuheben, aber morgen springe ich wieder von der Rutsche, morgen klettere ich wieder auf den Baum und werde fliegen. Ich streng mich an, es zu tun. Und wir kämpfen mit menschlichen Mitteln. Wir versuchen mit natürlichen Dingen übernatürliche Dinge zu tun. Das geht nicht. Wenn du übernatürliche Resultate haben möchtest, brauchst du übernatürliche Mittel. Und Gott stellt sie uns zur Verfügung durch den Heiligen Geist, den er uns gibt, um uns neu zu machen. Vers 5 und 8, wir lesen weiter, sagt uns, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, die trachten nach dem, was des Geistes entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Wir haben gesehen, dass das Leben im Heiligen Geist ein neues Leben ist, eine neue Kraft, ein neues Gesetz, das uns trägt und befähigt, ein Christusähnliches Leben zu führen. Aber dieses Leben im Geist bedeutet nicht nur ein neues Leben, sondern auch eine neue Besinnung oder ein neues Betrachten der Dinge. Also erstens, das Leben im Geist ist ein neues Leben, eine komplette Erneuerung. Und zweitens, eine neue Besinnung, eine neue Betrachtung der Dinge. Diejenigen, die fleischlich sind, die trachten nach den Dingen des Fleisches und das Resultat ist Tod. Das heißt, die nicht den Verstand, die Betrachtungsweise der Welt und der Dinge nicht erneuert haben, sie betrachten die Welt und das Leben nach fleischlichen, irdischen Art und Weisen und werden auch den Tod ernten. Das sind Menschen, die nicht erneuert wurden vom Heiligen Geist, die alles menschlich, irdisch und sündhaft verstehen. Aber Menschen, die im Heiligen Geist erneuert wurden, einen neuen Verstand haben, erleuchtet sind, weil das tut auch der Heilige Geist, sie betrachten die Dinge aus Gottes Perspektive, aus der Perspektive des Heiligen Geistes. Sie treffen Entscheidungen aus dieser Perspektive. Sie bewerten Beziehungen aus dieser Perspektive. Sie wägen ihre Taten und Worte aus dieser Perspektive ab, weil sie sehen die Konsequenzen aus dieser Perspektive. Und das führt zum Leben. Ein fleischliches Denken, eine fleischliche Besinnung führt zu einem fleischlichen Leben. Ein geistliches Denken führt zu einem geistlichen Leben. Wenn du jemanden siehst und wenn in deinem Leben dein Leben fleischlich ist, du immer in Streitereien hineinfällst, du immer in dieselben Dinge hineinfällst, dann will ich dir sagen, dass in deinem Kopf nicht eine Erneuerung stattfindet, sondern ein fleischliches Denken. Weil deine Taten und dein Handeln wird immer deinem Denken folgen, der Betrachtung der Dinge folgen. Ein geistliches Denken wird zu einem geistlichen Leben führen. Ich habe euch das vielleicht schon mal gesagt, ich habe in der Fahrschule etwas gelernt und ich habe es mal getestet, das war gefährlich, aber ich habe es getestet. Der Fahrlehrer hat mir gesagt, du wirst immer das Auto in die Richtung lenken, in die du schaust. Und ich habe mal im Wald eine Kurve, da war Serpentinen, eine Kurve genommen und ich habe gesagt, okay, ich schaue mal auf die Bäume und rate mal, wo ich fast hineingefahren wäre. Leicht raus vom Asphalt, sehr in die Nähe der Bäume, weil es ist wirklich so, in die Richtung, in die du schaust, wenn du die Kurve fährst, in die Richtung lenkst du auch das Auto. Deswegen, wenn man, die den Führerschein haben, wenn man eine Kurve lenkt, dann schaust du sehr weit hinaus in die Kurve, nicht unmittelbar vor das Auto. Und dort wirst du langsam schön einen Bogen fahren und das Auto hinfahren. Das Auto wird immer in die Richtung fahren, wo die Augen hinschauen. Und auch dein Leben und deine Entscheidungen und dein Handeln wird sich in die Richtung wenden, wo dein geistliches Auge schaut. In die Art und Weise, wie du die Dinge betrachtest. Und es ist sehr, sehr wichtig für den Christen, dieses erneute Denken zu haben, diese erneute Besinnung. Und das macht eigentlich ein Leben im Geist aus. Und diese Herrschaft des geistlichen Denkens muss kultiviert werden. Das muss in unserem Leben gehalten werden, das muss in unserem Leben wachsen. Ansonsten fallen wir sehr, sehr leicht, weil die Einflüsse sind sehr groß. Seht ihr, man versucht deswegen, und das hat man eigentlich in jeder Ideologie und in jedem totalitären Staat, hat man versucht, von Kind auf die Leute zu indoktrinieren. Weil wenn du ihr Denken geprägt hast, dann wirst du auch ihr Handeln beeinflussen. Wenn du ihr Denken geprägt hast, dass das System richtig ist, dass der Diktator der Messias ist, dann werden sie in ihren Taten Treue zeigen und bis in den Tod für dieses System gehen. Die Welt, der Teufel manipuliert, indoktriniert. Gott aber möchte uns zu einem gesunden Verstand, gesunden Denken bringen. Und das müssen wir kultivieren. Das bedeutet manchmal, dass du ein Detox durchgehen musst und in deinem Leben, wenn dein Denken verwirrt ist, wenn dein Denken nicht mehr klar ist, was Gottes Wille für dein Leben ist, was Gottes Prinzip ist, dass du einfach einen Detox unterläufst, in einer Netflix-Zeit, wo die Leute neben den geistlichen Problemen auch sportlich mehr unterwegs sind. Ja? Es gibt keine Jugendlichen oder wenige, die sich wirklich mit einem Marathon loben. Ich bin einen Marathon gelaufen, sondern man lobt sich mit Serienmarathons, dass Leute es schaffen, keine Ahnung, 3 Tage und 3 Nächte 125 Folgen anzuschauen und danach wie Zombies durch die Gegend gehen und sagen, ich habe mir 24 Stunden alle Folgen durchgeschaut. Ja? Und die Leute dann diese Informationen aufnehmen aus den Medien, aus diversen Kanälen, aus diversen Dingen. Manchmal ist es wichtig, einfach um dieses Denken zu kultivieren, dass du einfach einen Detox unterläufst. Mal all diese Einflüsse, die dein Denken durcheinander bringen, mal abkapselst. Aber dann auch einen frischen Input aus Gottes Perspektive bekommst und mal anfängst, dich in die Bibel zu vertiefen. In das Wort Gottes. Für diejenigen, die sich schwer tun mit dem Lesen, gibt es die Audiobibel. Für die, die gerne Bilder haben, gibt es Bibelstudien und gibt es auch etwas, was ich auch empfehle, ist Bible Project. Das erklärt die Bibelbücher, auch visuell, für die, die unbedingt ein bisschen Comics brauchen, um es 10 Minuten auszuhalten, sich zu konzentrieren. Und du versuchst, frischen Input von Gott zu bekommen. Aber hin und wieder ist auch ein Update wichtig. Das heißt, immer wieder vor Gott zu kommen, dich zu überprüfen, immer wieder zu schauen, okay, wo stehe ich? Ist meine Denkweise richtig? Und das sagt eigentlich Paulus im Römerbrief Kapitel 12 den Christen. Ja? Und sagt ihnen, Vers 2 aus Kapitel 12, passt euch nicht diesem Weltlauf an, also passt euch nicht dem Input und der Denkweise, der Betrachtungsweise der Welt an. Weil die Gefahr ist sehr groß, dass man sich sehr leicht anpasst. Wir passen uns sehr, sehr leicht an. Unsere Denkweise wird sehr, sehr leicht von Informationen penetriert, von Informationen penetriert und beeinflusst, weil unser Kopf permanent etwas bearbeitet, sogar im Schlaf bearbeitet unser Gehirn Dinge. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen oder in eurem Denken verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, also der Betrachtungsweise, der Denkweise, der Analyse der Dinge. Lasst euch in euren Sinn erneuern, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Weil genau das geschieht, wenn wir nicht erneuert sind. Wir haben keine Ahnung mehr, was richtig und falsch ist. Wir haben bald keine Ahnung mehr, was es bedeutet, Mann zu sein und Frau zu sein. Wir haben keine Ahnung mehr, was richtig und falsch ist, was gut oder böse ist. Keine Ahnung, was der Sinn des Lebens ist, keine Ahnung, was wir tun sollen, keine Ahnung, weil einfach das Chaos reinkommt, wenn wir nicht von Gott erneuert werden, unseren Verstand erneuern, die Betrachtungsweise. Und das muss permanent gemacht werden, wie ein Computer, egal wie gut und wie neu er ist. Er muss immer wieder ein Update bekommen, er muss immer wieder überprüft werden, ob er Viren hat, gereinigt werden, gesäubert werden, Updates bekommen, damit er gut arbeitet und nicht irgendwo hängen bleibt. Ja, und alles durcheinander bringt, braucht auch unsere Festplatte und unser geistliches Urteilvermögen ein Update durch den Heiligen Geist. Und dem müssen wir uns aktiv aussetzen. Das Update ist easy. Du stellst ein, ja, bitte heute um 1 soll automatisch mein Laptop aus dem Standby rauskommen und ein Update machen und in der Früh ist alles okay. Wäre cool, oder? Ich muss nicht machen, ich muss nicht beten, ich muss nicht mich überprüfen, ich muss nicht die Bibel lesen, ich muss nicht fasten, ich gehe einfach schlafen in der Früh. Für mich so heilig und so clean und so klar. Gott hat mir in der Nacht ein Update gegeben. Es geht leider nicht so einfach. Schön wär's. Wir müssen aktiv in diesem Prozess beteiligt sein. Aktiv klumpert das uns im Leben rausbringen. Dinge, die uns beschmutzen spirituell, Dinge, die uns durcheinander bringen visuell, Dinge, die uns, und manchmal auch Beziehungen und Freundschaften, die uns beflecken, die unsere Denkweise verzehren von dem, was der Heilige Geist uns lernen möchte. Und uns aktiv dem Wort Gottes aussetzen und überprüfen lassen. Eine neue Besinnung, aber ist auch eine neue Lebensweise. Drittens, das Leben im Geist ist auch eine neue Lebensweise. Vers 13 und 14 sagt, aus Römer Kapitel 8, 13 und 14 sagt uns, Denn wenn ihr gemäß des Fleisches lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wenn wir gemäß dem Fleisch leben, das heißt, wenn wir gemäß dieser Betrachtungsweise der Welt, des Fleisches leben, dann kommen wir zum Tod. Aber wenn wir nach dieser Erneuerung unserer Festplatte, nach diesen Informationen, die uns der Heilige Geist durch das Wort Gottes gibt, nach dieser Erleuchtung, die er uns gibt, auch dann handeln, dann sagt uns die Bibel, dass wir Leben haben werden. Und der Heilige Geist ist derjenige, der die Taten des Leibes tötet. Was bedeutet das? Ich habe gesprochen über dieses erneuerte Denken, das der Heilige Geist bringt. Nun, es ist zu wenig zu wissen, was richtig und falsch ist. Es ist zu wenig zu wissen, was in deinem Leben schief geht und was du ändern musst. Du musst danach auch handeln. Aber du bist nicht fähig, danach zu handeln und ich auch nicht. Du bist nicht fähig, falsche Verhaltensmuster in dir zu ändern, auch wenn du siehst, dass du es tun sollst. Paulus sagt in einem Kapitel im Römerbrief, ich weiß, was das Richtige ist, das ich tun muss, aber ich habe nicht die Kraft, es zu tun. In meinem Leib, in meinem Fleisch habe ich nicht die Kraft, auch wenn ich intellektuell oder auf Geistesebene kapiere, was ich ändern muss, was ich erneuern muss und ich auch den Willen habe. In meinem Fleisch, in meiner Natur habe ich nicht die Kraft. Aber er endet und sagt, gelobt sei der Herr Jesus Christus, weil durch ihn ist es möglich. Und dieser Vers 13 aus Römer 8 ist der Schlüsselvers, der sagt, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und Halleluja sage ich hier. Weil der Geist Gottes öffnet nicht nur die Augen, was du tun musst, er gibt dir auch die Kraft und bietet sie dir an, dass du dann das umsetzt. Ja, es bedeutet Demütigung. Ja, es bedeutet oft Schmerz. Es bedeutet oft, Entscheidungen zu treffen, die schwierig sind. Aber der Heilige Geist gibt dir die Kraft dazu. Er befähigt dich dazu. Er gibt dir die Information, er gibt dir die Führung und er gibt dir die Kraft, damit du das tust. Aber die Entscheidung musst du treffen. Die Entscheidung musst du treffen. Aber das bedeutet, ein Leben im Geist zu führen. Ein Leben, wo die Lebensweise komplett erneuert ist. Und der Mensch alte, sündige Gewohnheiten ablegt und nun heilige Gewohnheiten sich aneignet. Und das ist der Prozess, den ein Leben lang der Heilige Geist in uns tut und immer wieder wiederholt. Ich glaube nicht, dass es so schwer zu verstehen ist. Ich glaube, dass es dann eher bei uns in der Umsetzung ein Problem ist. Und seien wir ehrlich, viele Dinge, die wir als schlecht betrachten im Leben, wo wir spüren, dass sie uns von Gott trennen, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann lieben wir diese Dinge. Seien wir doch ehrlich. Es gibt Dinge, die uns schlecht tun, wo wir dessen bewusst sind. Wir würden sie gerne loslassen, aber sie gefallen uns. Und jemand sagte mal, Gott wird uns nicht von unseren Freunden befreien, er wird uns nur von unseren Feinden befreien. Und solange wir nicht Sünden und sündiges Verhaltensmuster als ein Feind deklarieren und den tiefen Abgrund einsehen, den er zwischen uns und Gott reißt, wird uns Gott davon nicht befreien. Sei es eine Beziehung, sei es eine Serie, sei es Musik, sei es eine Gewohnheit, sei es was auch immer in deinem Leben zutrifft. Du musst es deklarieren und bereit sein, davon dich zu trennen, es sterben zu lassen, nie wieder da zurückzukehren. Und der Heilige Geist kann kommen und wirkt. Eine neue Lebensweise. Aber Vers 15 spricht auch über eine neue Hoffnung. Und ich komme zum Ende. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das Leben im Geist ist ein Leben mit einer neuen Hoffnung. Und der Geist im Christen, der erneuert ist, der mit Gott unterwegs ist, der Sieg hat, hat uns diesen Ruf ins Herz gestellt, dieses vertrauensvolle sich Gott hingeben und zu erkennen, dass er dein Vater ist. Und das ist eine tiefe Hoffnung, die wir haben, dass weil Gott unser Vater ist, wie auch seine Erben sind, wie Paulus hier sagt. Wenn er uns den Geist gegeben hat, ist das schon eine Anzahlung sozusagen, eine Versicherung dessen, dass wenn uns Gott hier den Geist gibt, er uns die gesamte Ewigkeit schenken möchte. Dann ist das eine Hoffnung, dass der Geist, der in Jesus war und ihn von den Toten auferstehen hat lassen, wie Vers 11 sagt, wenn er auch in uns wohnt, auch er uns über den Tod, über den Leid dieser Erde hinaus auch eines Tages wieder auferstehen lassen wird. Und diese neue Hoffnung schenkt der Geist in uns. Deswegen hat die Bibel ein großes Problem mit hoffnungslosen Christen. Deswegen ist es ein großes Problem, wenn wir hoffnungslos sind, weil der Geist, der in uns wohnt, ist ein Geist, der uns Hoffnung schenkt. Als Christ kann man niedergeschlagen sein, aber sich niemals geschlagen sein lassen. Du kannst mal einen niedergeschlagenen Tag haben, aber dich als besiegt zu sehen, als geschlagen, definitiv verloren, das gibt es bei Christen nicht. In denen der Geist wohnt, in denen der Geist sagt, okay, hey, dich hat es auf die Nase gehauen, jetzt stehst du auf im Namen Jesu Christi und wir gehen weiter. Ja, diese Krankheit ist vor Ärzten hoffnungslos, aber Halleluja, du hast das ewige Leben. Und es gibt Christen auch heute, wo du staunend schaust, auch wenn sie jung sind und jung sterben, die mit einer Hoffnung im Herzen gehen, mit einem Frieden im Herzen gehen, Nöte, Schwierigkeiten, Probleme, Krankheit im Leben begegnen. Warum? Weil es einen Geist in uns gibt, der uns Hoffnung schenkt und wir wissen, dass wir über den Tod hinaus mit Jesus sind. Und auch wenn es schwierig ist, und wenn du auch einen Fünfer einkassierst und auch wenn du das Jahr wiederholst und auch wenn du keine Perspektive hast, so what? Ich weiß, dass Jesus mit mir ist. Ich weiß, dass ich in Ewigkeit bei ihm sein werde. Und ich weiß, dass er mich leitet und auch wenn ich keine Ahnung habe, wo es hingeht, er weiß ganz genau, wo es hingeht. Ich weiß nicht heute, wo es hingeht, er weiß es. Und er wird es mir auch sagen, wenn es soweit ist. Meine Aufgabe ist nicht, alles zu wissen, alles zu können, sondern meine Aufgabe ist einfach, nahe bei ihm zu bleiben. Weil er schenkt mir Hoffnung und Gnade. Hast du diese Hoffnung im Herzen? Der Herr möchte es dir geben. Aber es kommt nur im gesamten Paket mit dem, was wir im ersten Vers gelesen haben, wenn jemand in Christus ist. Dieses neue Leben, dieses neue Denken, diese Kraft, eine neue Lebensweise zu führen und diese neue Hoffnung gibt es nur in Christus. Das gibt es nicht, wenn du ein bisschen religiös sein möchtest. Das gibt es nicht, wenn du ein bisschen christlicher leben möchtest. Das gibt es auch nicht, wenn du dich einfach nur taufen lassen möchtest, weil das so gehört. Sondern das gibt es nur für Menschen, die in Christus, das heißt, die sich komplett Jesus hingegeben haben, ihr gesamtes altes Leben sterben lassen und sagen, Jesus, nimm mich hier so, wie ich bin, wasche mich rein, mach mich neu, aber mit einem Zweck, dass ich für dich lebe, durch dich. Er ist für alle gestorben, sagt uns der Korintherbrief. Er ist für alle auferstanden, sagt uns Paulus im Korintherbrief, damit die, die nun leben, nicht mehr für sich leben, sondern für ihn, für Jesus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Aber wir täuschen uns, Leute. Wir glauben, ich habe ein sündiges Leben für mich geführt, jetzt komme ich zu Jesus, dass er mich reinwäscht, damit ich ein heiliges Leben für mich lebe. Das gibt es nicht. Wenn du ein neues Leben haben möchtest, wenn du Sieg über die Sünde haben möchtest, dann geht das nur, wenn du bereit bist, dieses Leben ihm zu Füßen zu legen und für ihn zu leben. Getrennt von ihm könnt ihr nichts tun. Selbst wenn Gott euch erneuert, von euren Sünden bereinigt, euch ein reines Gewissen gibt, alleine getrennt von ihm, fallen wir alle morgen wieder in dieselben Sünden. Ich habe Leute kennengelernt, die waren geplagt von Sünden, von schwierigen Sünden, von Bindungen jahrelang. Gott hat ihnen Gnade geschenkt, dass sie bei dem Gebetsabend befreit wurden, augenblicklich. Aber sie standen nun da und sie packten ihr Leben wieder mit eigenen Händen und gingen weiter ihren Weg. Einige Wochen später kamen sie wieder zu mir und sagten, mich hat es schlimmer auf die Nase gehaut, ich bin tiefer in der Sünde, als ich vor der Befreiung war. Weil wir nicht imstande sind, ein neues Leben selber zu führen. Wir müssen nahe bei Jesus bleiben, mit ihm unterwegs sein, im Geist wandern, den Geist uns wohnen lassen. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur, Gott hat die Welt geliebt, hat seinen Sohn sterben lassen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein Teil des Evangeliums. Aber das Evangelium komplett bedeutet auch, dass du ein neues Leben für Jesus führst, in dem der Heilige Geist in dir thront und wohnt. Und vom Heiligen Geist geleitet zu werden, bedeutet nicht nur, übernatürliche Leitungen zu haben und Träume zu haben. Das grundlegende Fundament eines Lebens geleitet vom Heiligen Geist bedeutet, ein Leben weg von der Sünde und hin zur Heiligung. Es ist mir egal, wie wunderbar du Träume und Offenbarungen hast und Visionen hast. Wenn in deinem Leben der Heilige Geist dich nicht leitet und zeigt, wie du weg von sündhaften Verhaltensmustern zu einem heiligen Leben führst, dann habe ich ein Problem. Zu glauben, zu verstehen, dass der Heilige Geist in dir thront und wohnt. Natürlich glaube ich an Visionen. Natürlich glaube ich an übernatürliche Dienste. Aber grundlegend ist nicht diese wunderbaren Visionen und Gaben des Geistes, sondern die Frucht des Geistes. Der Heilige Geist kommt nicht in erster Linie, um Gaben zu geben, sondern um die Frucht des Geistes zu produzieren, den Jesus-ähnlichen Charakter zu produzieren. Und danach gibt er auch Gaben. Und das macht das Ganze wunderschön. Ein wunderschöner Charakter mit einer wunderschönen Gabe bringt viel, viel Ehre für Gott und viel Erbauung in der Gemeinde und viel Licht für die Welt. Möchtest du das sein? Ich lade dich ein, aufzustehen, gemeinsam mit mir. Und wir möchten ins Gebet vor Gott kommen, jetzt zum Schluss. Ich bete, dass der Heilige Geist heute Abend durch meine schwachen Worte vielleicht in deinem Herzen etwas aufgezeigt hat. Und dieses Wort, das gepredigt wurde, ganz persönlich für dich in dein Leben ansprechen hat lassen. Vielleicht hast du einen Moment der Erleuchtung erlebt, wo du verstanden hast, jetzt weiß ich, warum in meinem Leben so viele Dinge schieflaufen. Vielleicht hast du sogar den Moment entdeckt, wo du gesagt hast und vielleicht heute draufgekommen bist, ich bin eigentlich gar kein Christ. Eigentlich habe ich nur Christ gespielt, aber nie wirklich begriffen, dass, was es eigentlich bedeutet, in Christus zu sein. Und ich habe das auch erlebt, dass Leute zu mir gekommen sind, die mit einer gewissen Sünde zu kämpfen gehabt haben und sie wollten kommen, damit Gott ihnen einen Quick Fix gibt, also schnell das Problem löst und sie wieder gehen können. Und Gott hat es nicht gemacht. Nach vielen, vielen Jahren sind sie draufgekommen, warte kurz, ich bin draufgekommen, dass ich nicht nur dieses Problem in meinem Leben habe, sondern ich grundlegend das Problem habe, dass ich eigentlich gar nicht Gott kenne. Und vielleicht hast du diesen Moment, wo du eingestehst, warte kurz, ich bin da, ich mache Dinge, aber ich kenne Gott eigentlich überhaupt nicht. Und ich muss halt eigentlich klaren Tisch mit Gott machen. Dann hast du die Chance, es zu tun heute Abend. Und wenn du deine Beziehung vertiefen möchtest, kannst du es tun heute Abend. Und dich dem Heiligen Geist aussetzen, dass er wirkt, dass er arbeitet. Und dafür haben wir jetzt Zeit im Gebet, dass wir das tun, ganz persönlich, jeder für sich. Ihn anrufen, ihm vertrauen und ihn bitten. Wenn du dein Leben weit weg von Gott bekennen möchtest und auch Tränen kommen, lass es zu. Wenn du endlich kapitulieren möchtest und eingestehen möchtest, dass du seit langer Zeit auf denselben Baum hinaufkraxelst und springen möchtest und endlich fliegen möchtest und es nicht schaffst, kannst du endlich einsehen, dass du den Heiligen Geist brauchst, um abzuheben über deine Sünde, über den Kämpfen, die du nicht siegen kannst. Dann gestehe es ein. Oder wenn du einfach leer bist und hoffnungslos bist und in dir eigentlich keine Freude und Trostlosigkeit herrscht, sag ihm das. Dass er kommt, dich erneuert und mit ihm auch die Freude kommt und die Hoffnung kommt. Lass uns gemeinsam ins Gebet gehen und unser Leben vor Gott bringen.